Father and Son. Zwei Generationen. Ein philosophischer Podcast über die Welt an sich und im Besonderen.
Wir verbergen unsere Schwächen oft unter einer Maske von Tugend. Denn wir sind eitel genug, um den Anschein von Größe zu lieben, während wir in Wirklichkeit uns selbst fürchten. Wir geben vor, edel zu sein, und doch sind es unsere Eitelkeit und unsere Berechnungen, die uns leiten. So ist die Doppelmoral unser ständiger Begleiter, und wir sind oft die größten Opfer unserer eigenen Masken. François de la Rochefoucauld.
Hi Josh.
Gute Joachim.
Guten Abend. Wir haben es schon ein bisschen später, gell? Normalerweise sind wir ein bisschen früher dran, aber heute hatte ich ein bisschen Zirkus. Mein Auto hat einen, wie eigentlich in der Regel alle, einen Auspuff und der hat sich verabschiedet.
Ja, da war ich tatsächlich live dabei. Ja,
Glüng.
Glückliche Erlebnis durfte ich miterleben.
War schön. Aber gut, jetzt sitzen wir hier und ich freue mich auf unsere nächste Episode.
Und ich fahre mit der Bahn heim.
So wird's wohl laufen.
Ja.
Letzte Woche hatten wir wieder so das Disputieren angefangen. Nach deinem Reisepodcast oder unserem vielmehr, deinem Reisebericht in unserem Podcast, so. Und wir hatten das letzte Mal so ein bisschen über die Möglichkeiten der persönlichen Gestaltung des Lebens innerhalb des kapitalistischen Systems gesprochen, wie es möglich ist, sich innerhalb dieses Systems frei zu fühlen, sich sein kleines Glück zu bauen. Und natürlich sind wir dann auch wieder ein bisschen auf die größere Ebene gekommen. Also wo liegen die Fallstricke des Systems? Sind wir wirklich frei? Wo beginnt die Unfreiheit? Und um vielleicht in einem substanziell radikalen Sinne demokratisch zu leben, braucht es dafür ein neues gesellschaftliches Modell? Braucht es eine Reform des gegebenen Modells? Oder ist es schlicht der Auftrag von Menschen innerhalb eines Systems, dieses zu adaptieren und sich anzupassen? Und so in diesem Spannungsfeld haben wir so ein bisschen diskutiert. Und da gibt es so einen Aspekt, den ich halt immer sehr spannend finde. Und das ist, der ist an die Begrifflichkeit der Moral geknüpft. Dafür würde ich vielleicht erstmal ganz grundsätzlich vorn anstellen, wie sich Moral definiert, bevor wir jetzt quasi in unserem Podcast die ganze Zeit drüber reden.
Ja.
Bezeichnet ja Moral die Gesamtheit von Vorstellungen darüber, was richtig und was falsch ist. Können wir uns darauf einigen?
Da müsste ich jetzt selbst schon mal wieder drüber nachdenken.
Wie Menschen sich verhalten sollen. Quasi Regeln und Werte, die bestimmen, was ein gutes und was ein schlechtes Verhalten ist.
Nun gibt es ja aber in der Philosophiegeschichte auch so sehr wichtige und zentrale Unterscheidungen, wie zum Beispiel zwischen Moral und Ethik. Oder zwischen Moral, Ethik und Sittlichkeit.
Finde ich ganz wichtig, aber ich würde halt sagen, vorn an steht die Moral. Die Ethik untersucht quasi die Moral. Die Ethik ist sozusagen eine Entschlüsselung von Moralvorstellungen, inwieweit es da konsistent zugeht, inwieweit die Regeln des guten und des schlechten Verhaltens tatsächlich funktionieren und konsistent sind. So würde ich Ethik verstehen.
Ja, kann man auf jeden Fall durchaus so verstehen. Nun ist es aber, wie es häufig in der Philosophie so ist, da ist eine Definition, also sich auf eine Definition zu einigen, würde wahrscheinlich schon Milliarden Folgen erfüllen. Denn auch
ja,
da gibt es natürlich jetzt wieder
Widerspruchspunkte
und Konfliktpunkte.
Semantik betreiben.
Ja. Ne? Aber mir geht es trotzdem schon mal darum zu sagen, dass ich glaube, dass Moral ja schon, also es stellt sich ja dann die Frage, ob wir Moral als ein objektives Kriterium betrachten, als eine objektive Kategorie, also die eine Moral, gibt es das moralische verhalten, unabhängig von unserer subjektiven Meinung, oder ob wir Moral, wie es heute eher üblich ist, als was Subjektives betrachten, als was, was jede Person für sich hat. Und alleine das würde ja schon in den Riesendebatten jetzt ausufern können, wie wir da jetzt dann Moral definieren. Also ich glaube, so einfach
das,
ist es nicht.
Weil, ja, das stimmt. Und was du da ansprichst, ist tatsächlich ein ganz wesentlicher Aspekt, der eigentlich schon beleuchtet gehört. Auf den ich gleich auch eingehe, aber ich will noch ein, zwei Sachen so zur Moral sagen, die so den Implement, also in diesem Begriff implementiert, sind ja so Aspekte wie Normen, Werte und Bewertungen von Handlungen.
Ja.
Das sind ja so Sachen, die sich da unter diesem Begriff versammeln, gell? Und als Fazit würde ich vielleicht sagen halt, Moral ist ein gesellschaftliches und persönliches Orientierungssystem für unser Handeln, für das richtige Handeln. Und, ja. das richtige Handeln, das finde ich total gut, dass du das benennst. Geschichtlich betrachtet, gerade philosophiegeschichtlich betrachtet, würde sich ja eine Moral, die sich jetzt zum Beispiel auf Platon bezieht, halt tatsächlich als eine Moral definieren lassen, die über den Dingen steht.
Also quasi nicht nur die platonische, das geht durch die Philosophiegeschichte bis zur Moderne, also bis zum Kapitalismus.
Aber ich will halt quasi auf den Anfang.
Ja.
Und da ist das schon ausformuliert durch diese Welt der Ideen. Quasi diese ideologische Vorstellung von Moral. Dass es eine Metaebene gibt, die über diesen Ordnungen steht, die wir uns als Menschen in der realen Welt so geben. Es gibt quasi eine ideologische Welt und in der ist auch das richtige und gute Verhalten und Handeln eben festgelegt.
Genau. Wobei Ideologie in dem Zusammenhang ist ganz spannend. Ich hatte meine letzte Hausarbeit, die ich geschrieben habe, über Ideologie geschrieben. Und Ideologie würde man ja heute schon meistens eher als was Negatives verstehen oder zumindest, es gibt eben viel Ideologiekritik. Also Ideologie sagt man ja oft, um bestimmte Gegner irgendwie auch zu diffamieren.
Absolut,
so.
Ja.
Aber in dem Sinne ist ja Ideologie ganz wertneutral, wenn nicht sogar positiv gemeint, also einfach als eine Logik der Ideen, die über der wirklichen Welt steht. Also es ist eben gerade nicht irgendwie etwas, was auf eine Lüge oder eine Falschheit hinweist. Finde ich ja wichtig, an der Stelle zu benennen, wenn man mit dem Ideologiebegriff arbeitet.
Auf jeden Fall. Ich finde auch spannend, dieser Ideologiebegriff, den würde ich jetzt mal, wenn man jetzt von der Metaebene weggeht, ins Konkrete übersetzen, halt mit sowas wie Prinzipien.
Ja.
Und man wirft ja Menschen bisweilen vor, dass sie Prinzipienreiter sind, dass sie an bestimmten Stellen eben aufgrund von Prinzipien urteilen und nicht anhand eines individuellen Falles, wo man vielleicht auch mal fünfe gerade sein lassen kann, sondern ein Prinzip steht wie ein Ideal halt eben über dem Fallbeispiel und gibt einfach vor, was das richtige und gute Handeln ist an der Stelle.
Genau.
Und an anderen Stellen wird dann aber auch wieder das Prinzip oder Prinzipien treu zu sein, wird dann total gefeiert. So im Sinne von, da hat jemand Werte, da handelt jemand konsistent, da ist jemand nicht opportun und sagt an einem Tag so, am anderen so, sondern es gibt ein Prinzip, das sein Handeln anleitet. Und genauso ist es eben mit der Moral und mit den Ideen. Mit dieser eine Ideologie ist ja eigentlich ein Leitbild, quasi eine Vorstellung. Ich meine, Ideologie, wenn man es ganz weit fasst, gibt es auch eine Ideologie des Bösen. Aber ich würde jetzt mal sagen, die Ideologie, von der ich spreche, definiert eigentlich eine Vorstellung von, wie etwas richtig ist, wie etwas Sinn macht, wie etwas konsistent ist. Wenn man einer bestimmten Idee folgt, dann ist sie quasi ein Leitmotiv für das richtige Handeln. So,
ja.
So würde ich es definieren. Und da finden halt, und das ist ein Aspekt, auf den ich heute gerne zu sprechen kommen würde. Da finden nämlich oft Reframing-Prozesse statt. Whataboutism, eine missbräuchliche Benutzung von eben Idee, Moral, Prinzip, so diese ganzen Aspekte, die uns eigentlich in einem positiven Sinne leiten, die uns eigentlich Substanz geben, so, die uns ein Fundament legen, auf dem wir uns sicher und unsere Identität, Stabilität gewinnt und wir uns so sicher halt eben durchs Leben bewegen können, gell? Und genau an diesen Aspekten wird oft angesetzt und sie werden total ins Gegenteil verkehrt, um strategisch bestimmte Ziele zu erreichen. Oder auch, ich weiß nicht, ob du das kennst, den Begriff des Moral Licensing, quasi sich selbst gegenüber ein moralisch einwandfreies Verhalten zu attestieren, was einem dann auf der anderen Seite wieder die Legitimation gibt für ein unmoralisches Verhalten.
Ja, ja. Also das finde ich auf jeden Fall alles schon mal höchst spannende Aspekte. Und ich glaube, dem könnte man ja schon dann in Anbetracht an eben diese Ursprungsfrage, was denn Moral ist oder wie das zu definieren ist, irgendwie so ein bisschen so einen geschichtlichen Rahmen einfügen. Oder das würde ich jetzt mal kurz überlegen, so ein wenig zu tun. Wenn wir uns eben die moderne Philosophiegeschichte anschauen oder allgemein die Philosophiegeschichte, dann ist es eben ja ganz lange so gewesen, dass Moral eben als eine objektive Kategorie betrachtet wurde. Also es gibt eine objektive Moral, ganz bekannt, das ist auch das, was man in der Schule, wenn man auch nur irgendwie mit Ethik in Kontakt kommt, man immer Kant, Tugendethik, also die Pflichtethik, wo er eben sagt, moralisches Handeln ist eben das Handeln, wo man nach der allgemeinen Pflicht handelt, wo man weiß, das ist jetzt das gebotene Handeln, weil es eben so objektiv gesetzt ist und so handle ich. Also es ist ja auch zum Beispiel, sagt Kant, wenn ich irgendwie ein Kind aus dem Fluss ziehe, weil ich denke, oh je, das Kind braucht gerade meine Hilfe und wenn ich das gerettet habe, dann geht es mir besser, dann ist das keine moralische Handlung, sondern es ist nur moralisch, wenn du das tust, weil du quasi weißt, dass das jetzt deine Pflicht ist als Mensch, weil du irgendwie in deiner Pflicht handelst. Es geht also bei ihm immer um diese ganz objektiven Kategorien. Wohingegen ja jetzt in dieser modernen individualistischen Gesellschaft seit ein paar Jahrhunderten, gerade auch eben mit dem Zerfall von dieser ganz klar eindeutig göttlichen Ideologie, so ein sehr individualistisches Moralverständnis Einzug gehalten hat, was man ja durchaus auch als Fortschritt an einer bestimmten Stelle bezeichnen könnte, dass eben nicht mehr gesagt wird, okay, es gibt dieses eine feste Gesetz, nach dem haben wir alle zu handeln und das gibt die Moral vor, sondern dass die Menschen auch selbst für sich beurteilen können, selbst kritisch reflektieren können, was halte ich denn eigentlich für moralisch? Und nun sind wir ja aber heute in der Situation, wo dieser Moralbegriff irgendwie total umkämpft zu sein scheint. Und da fallen jetzt so ein bisschen auch die Analysen, die du benannt hast, für mich eben ins Spiel. Das hat man ganz radikal, finde ich, gesehen, als die grüne Bewegung jetzt so ein bisschen Aufschwung hatte, auch als die Grünen regiert hatten, dass eben das Thema Moral ein total heiß diskutiertes ist, dass es da eben ganz viele
Menschen. Du meinst mitregiert haben, ne, in der Ampel?
Ja, ja, mitregiert haben. Dass das Thema eben Menschen emotionalisiert und genau, das wollte ich nochmal so ein bisschen einschieben, weil ich das sehr spannend finde, eben zu beobachten, wo kommen diese Diskurse überhaupt auch her und wie hat es sich dazu entwickelt, dass wir heute überhaupt so über Moral diskutieren können, wie wir es jetzt tun.
Ich meine, da würde ich jetzt tatsächlich aus Überzeugung ein Argument ins Feld führen, das ich eigentlich von dir kenne. Ja? Dass es an der Stelle keine übergeordnete, objektive Moral geben kann, weil wir immer Produkt der Welt sind, die wir mitentwerfen, mitgestalten und die wir halt eben limitiert, würde ich sagen, durch unsere sinnliche Wahrnehmung, die ja auch immer nur innerhalb von einem bestimmten Spektrum funktioniert, das Hören, das Sehen, das Tasten und so weiter. Und darauf fußt eben unsere Vorstellung der Welt und anhand des Vorstellungsgebäudes, sowohl im Innen des psychologischen Modells, das wir errichtet haben, vielleicht auch geprägt durch Zeitgeist, als auch des gesellschaftlichen Modells, das geprägt durch Philosophie und Geschichte, wie der Kapitalismus vorherrschend ist, eben Moralvorstellung definiert. Anhand dieses inneren und äußeren Gefüges kann sich nur bemessen, was wir als moralisch oder als richtiges oder falsches Handeln definieren. Wir sind als Menschen gar nicht in der Lage, einen objektiven Standpunkt einzunehmen. Wir können, wenn überhaupt, dann im Rahmen des Menschseins ein moralisches Verhalten definieren. Und ich würde sogar sagen, nicht mal das. Ich würde sagen, innerhalb dieses Menschseins können wir das nur basierend auf der kulturellen Geschichte, die wir als Menschen erfahren haben.
Ja, also das Argument finde ich grandios. Du hattest ja, bist ja schon eingestiegen, dass du solche Argumentationen auch von mir kennst. Also ich würde da vollkommen mitgehen und sagen, dass es diese Form von objektiver Moral nicht gibt. Und ich würde auch mitgehen zu sagen, dass sich auch aus dem Rahmen unseres Menschseins per se erstmal keine Moral unmittelbar ergibt, keine objektive Moral. Weil dann wäre ja die Frage, wo kommt die Moral her? Also dann würden wir ja quasi
Es gibt ja schon ein Gefühl von Gut und Böse. Gell? Es gibt ja schon ein Gefühl, ich würde sagen, was sich durch sowas wie Mitleid und Empathie und Schmerz so, dadurch lässt sich ja schon, da brauchst du gar keine großen gesellschaftlichen Modelle. Du brauchst dafür keinen Gott, du brauchst dafür keinen Richter, du brauchst dafür keinen Häuptling. Gell? Das allein aus der menschlichen Beschaffenheit, weil aus dem Gefühl von Schmerz und Verlust kannst du ableiten, das tut weh, das ist förderlich, das tut mir gut, das tut mir nicht gut. So kannst du dann halt tatsächlich auch eine subjektive Moral ausprägen, die dir verdeutlicht, wenn ich auf diese Art und Weise handle, dann verletze ich, dann tue ich weh. Und wenn ich auf eine andere Art und Weise handle, dann tue ich gut. So.
Ja. Definitiv. Also es gibt schon durchaus, also da spielt ja dann eben die Empathie auch eine ganz große Rolle irgendwie. Ja. Schon, es scheint bestimmte natürliche Grundlagen auch im Menschsein für sowas wie Moral zu geben. Aber daraus jetzt ein festes Korsett von Normen auszuleiten, da wäre ich wieder sehr, sehr vorsichtig irgendwie.
Und man sieht auch, dass das gar nicht geht, gell? Weil sich Moral eben so gut missbrauchen lässt.
Genau.
Du kannst ja aus Gründen des politischen Geländegewinns oder aus Gier oder aus wirtschaftlicher Strategie, welches Konzept, in welchem Kontext du auch immer erfolgreich sein wirst, kannst du moralische Normen missbrauchen. Und das würde ja nicht gehen, wenn diese moralischen Normen oder diese moralische Normung, besser gesagt, so universell wäre, dass es jedem klar ist, dann würde ja jeder sofort sagen, hier, das Spiel, das du da versuchst zu spielen, das ist nicht in Ordnung.
Ja. Definitiv. Und dann finde ich nämlich eben jetzt, ausgehend von dieser Reflexion, die wir jetzt angestellt haben, spannend, sich zu fragen, wie es denn um Moral heutzutage bestellt ist. Weil wir hatten ja jetzt beide irgendwie uns darauf geeinigt, es scheint irgendwie kein so objektives Kriterium zu geben, keine eine universelle Moral, die über uns allen schwebt, die für uns alle irgendwie ersichtlich ist oder in unserer Vernunft schon für uns vorgelagert ist, sondern, was ist dann mit der Moral? Weil eben heutzutage gibt es ja eben sehr viele Menschen, die sagen, Moral ist irgendwie eher was Subjektives, was jeder Mensch für sich auszumachen hat. Doch auch da wäre ja einzuwenden, was du, finde ich, eben gerade schon gut vorgetragen hast, dass eben die moralischen Vorstellungen immer auch bedingt sind von eben dem Zeitgeist, von der Gesellschaft, in der man lebt, vielleicht auch von der Stellung in der Gesellschaft, in der man lebt. Also es scheint viele Aspekte zu geben, die eben vielleicht das Individuum beeinflussen im eigenen moralischen Handeln und Glauben, weswegen ich auch skeptisch wäre zu sagen, dass Moral ein rein subjektives irgendwie eine rein subjektive Veranstaltung ist. Also für mich scheint es weder etwas zu sein, was ganz klar objektiv und einsichtig ist, noch etwas, was man einfach aus dem einzelnen Subjekt ganz relativistisch, wie das Subjekt halt gerade Bock hat, ableiten kann. Also das wären jetzt erstmal so ein paar allgemeine Überlegungen, aber du hattest ja auch so ein paar Punkte mitgebracht, hast gerade schon das Moral Licensing benannt irgendwie, die dich beschäftigt haben in Bezug auf Moral heutzutage, und da würde ich ganz spannend finden zu hören, was du darüber denkst.
Ja, gerne, gerne. Aber sehr spannend fand ich jetzt nochmal diesen Aspekt, dass du benennst, es gibt keine rein subjektive Moral und keine rein objektive Moral. Und da würde ich dann nochmal ergänzen wollen, Moral ist jetzt auch nicht die Triebfeder unseres Handelns.
Nee.
Moral ist eine Instanz, auf die wir uns beziehen können und unser Handeln abgleichen können. Aber wir können auch bisweilen völlig abseitig von Moral handeln. Wir können, jetzt würde ich mal sagen, moralisch betrachtet ist Selbstsucht, Bereicherung, Ruchlosigkeit, Skrupellosigkeit, das wäre kein moralisches Verhalten. Aber trotzdem verhalten wir uns ja so. Und da kommen wir jetzt zu den konkreten Beispielen, um die du gebeten hast. Vorhin hatte ich das ja schon angedeutet, den Aspekt des Moral Licensing. Selbst in uns selbst sind wir, was Moralvorstellungen betrifft, nicht konsistent. Da gibt es Forschungen dazu, und die das auch belegen. Ich meine, das weiß man ja auch von sich selbst, aber die tatsächlich belegen, wenn man ein vermeintlich moralisch richtig handelt, dass das zur Folge haben kann, dass man dieses moralische Handeln im Anschluss wieder verletzt. Ja? So nach dem Motto, ich kaufe Bio-Zitronen oder nicht nur Zitronen, ich kaufe Bio-Lebensmittel, habe deswegen mein moralisches Guthaben.
Ja.
Und das rechtfertigt, dass ich da, wo es die Bio-Lebensmittel gibt, halt, dass ich da mit dem SUV hinfahre oder mir überhaupt ein SUV leiste. Ein Fahrzeug, das einen wahnsinnig hohen Energieverbrauch hat. Oder schaffe mir ein moralisches Guthaben, indem ich vielleicht auch ehrenamtlich tätig bin, so vielleicht in der Freiwilligen Feuerwehr oder was auch immer. Und dafür habe ich dann den Kredit, dreimal im Jahr mit Ryanair nach Malle zu fliegen oder sowas. Ja. Sowas findet ja in unserem Leben tatsächlich häufig statt. Und es gibt Studien, die belegen, dass Leute, die erstmal mit einem moralischen Anspruch handeln, umso schärfer diese Regeln dann tatsächlich auch verletzen. Gell?
Ja.
So als wäre die Berechtigung, so wenn ich ein moralisches Guthaben habe, kann ich mir danach auch alles erlauben. Mhm. Gell?
Also ich finde, das kennt ja wirklich auch jede Person irgendwie. Also es geht ja dann auch so ein bisschen auch über das Thema Moral hinaus, aber das Hirn operiert ja irgendwie einfach so, ne? Das spielt einem da öfter mal einen Streich. Also ganz klassisch ist ja auch dieses irgendwie, man hat was Wichtiges zu tun, muss eine Hausarbeit schreiben und dann denkt man sich, ach komm, putze ich doch mal das Bad, hat das Bad geputzt und denkt sich, boah, jetzt habe ich aber echt was geleistet, jetzt kann ich auch abchillen irgendwie mit meinen Freunden und mir einen reindübeln und im Endeffekt habe ich für die Hausarbeit nichts gemacht, aber habe mir irgendwie quasi so im Hirn das Chillen freigekauft durch diese Aktion. Also man scheint da manchmal, also das Moral ist irgendwie was auch, oder allgemein, diese Strukturen im Hirn können einen schon auch manchmal ein bisschen veräppeln.
Es ist ein sehr ambivalentes Konzept, gell?
Ja.
Also vermeintlich soll es uns anleiten, richtig zu handeln, aber es gibt dann trotzdem auch diesen Aspekt des sehr selbstbezogenen Handelns in Bezug auf eine Bedürfnisbefriedigung. Und wie sich Bedürfnisbefriedigung definiert, würde ich sagen, in unserer Gesellschaft häufig auch über Konsum. Das kann in anderen Gesellschaften wieder anders aussehen. Aber wenn wir halt eben dahingehend geprägt sind, über Konsum unsere Bedürfnisse zu befriedigen, dann konkurriert das ja schon mit der moralischen Vorstellung, so zu handeln, dass wir im Ausgleich sind. So dieser Aspekt, kennst du wahrscheinlich diesen, ich weiß nicht genau, wie er sich nennt, vielleicht weißt du sogar eher als ich, dieser Earth Day, so ist es, glaube ich.
Nee,
da wird dann, meistens findet das schon so im April oder Mai statt.
Ah, wenn wir alle Ressourcen
haben wir
schon aufgebraucht
alle
haben.
Alle Ressourcen ja. aufgebraucht, die wir dieses Jahr eben nutzen können, ohne dass es die Balance überschreitet oder uns aus der Balance bringt. Gell? Und so sind wir halt auch drauf. Gell? Es geht oft schlicht darum, dass wir sehr selbstsüchtig nach unserer Bedürfnisstruktur handeln und gegebenenfalls so dann auch sowas wie Moral benötigen, so ein moralisches Handeln oder einen moralischen Leitsatz, der dieses sehr selbstsüchtige und selbstbezogene Handeln so ein bisschen abmildert und legitimiert.
Ja, also das, da ist ja jetzt dann quasi so ein richtig gehender, fast schon Ideologieverdacht gegenüber die Moral gestellt, jetzt hier so im Einzelbewusstsein.
Ja, das stimmt, ja.
Und den finde ich höchst spannend, denn genau dieser Verdacht wurde ja auch schon von Denkern wie Nietzsche zum Beispiel ganz stark, aber dann eben später auch von anderen, die sich auf ihn bezogen haben, auch schon generell schon immer von anderen, gegenüber dieser klassischen objektiven Moral der Kirche benannt, diese Kritik quasi, dass eben die Moral, die Kirche uns verkauft, als das eine richtige Verhandeln eigentlich nur eine Legitimationsgrundlage für die Herrschaft auch der Kirche und dieses Gedankengebäudes ist. Und da finde ich eben den Shift jetzt in dieses eher Individuellere total spannend, dass es eben jetzt nicht mehr diese große Institution ist, die die Moral als Legitimation nutzt, sondern wir sind es auch selbst. Also dadurch, dass wir irgendwie in der Moderne uns selbst als so moralische Menschen verstehen, dass wir selbst irgendwie denken, wir sind diejenigen, die die Verantwortung für die Moral tragen, nutzen wir sie eben auch selbst, um eben unser Verhalten zu legitimieren, was möglicherweise vielleicht auch manchmal gar nicht so moralisch ist. Und diese Skepsis, die da gegenüber der Moral besteht, die muss ich sagen, teile ich auf jeden Fall auch. Also die ist auch etwas, was mich beschäftigt und wo ich auf jeden Fall auch hinterstehen würde. Und das hat dann mehrere Dimensionen. Also einerseits diese Dimension, die für mich auch schon rüberkommt in eben diesem Aspekt, dass die Psyche einem da manchmal so eine Falle stellt oder ein Spiel mit einem spielt, ist ja die Frage, inwiefern können wir denn ausgehend von deinen Überlegungen auch überhaupt darauf vertrauen, dass das, was ich mir gerade als moralisch vorstelle, wirklich irgendwie ausgehend von meinen rationalen, bewussten Überlegungen entspringt? Inwiefern ist das, was ich mir hier gerade an meinem Tag in meiner Situation als Moral vorstelle, nicht eben einfach nur eine Legitimation für bestimmtes anderes Verhalten? Inwiefern entspringt es nicht eigentlich bestimmten Prägungen? Inwiefern ist es nicht irgendwie auch ein Resultat dessen, wer ich bin, wo ich herkomme, welche moralischen Vorstellungen ich habe. Also ich wäre da auch sehr skeptisch gegen diese Vorstellung der individuellen Moral als etwas eben, worauf man ganz eindeutig vertrauen kann, was irgendwie immer das Erzeugnis der Überlegungen des Einzelnen irgendwie ist.
Ja, das verstehe ich. Ich meine, den Aspekt, den du da mit reinbringst, den halte ich halt auch für einen ganz wesentlichen und auch für einen sehr großen Aspekt von Moral. Wenn du das auf die Kirche beziehst, hat das ja dann ganz klar mit der Schöpfung zu tun. Das heißt, es gibt dann das richtige Handeln in Bezug auf die Schöpfung. Wenn man jetzt die Idee Gottes etwas weiter fasst, jetzt nicht im Sinne von 10 Gebote befolgen und dann hat man, dann ist moralisch alles einwandfrei, sondern im Sinne von Schöpfung, Universum, das, was quasi die Rahmensetzung dessen ist, was unser Leben ermöglicht hat. Was möglich macht, dass es uns als Menschen gibt. Dass es dem gegenüber ein richtiges Handeln gibt.
Ja.
Was dann ja oft auch so mit Demut zu tun hat und so. Ich meine, da kommt dann auch dieser ziemlich unangenehme Aspekt mit rein, den ich als Nichtgläubiger dann halt auch immer sehe und gegen den ich mich verwehre, als bräuchte es quasi einen personifizierten Schöpfer, als bräuchte es da eine definierte Macht, so eine definierte herrschaftliche Macht, auf die sich die Schöpfung bezieht und die uns quasi das richtige, das moralische Handeln vorgibt. Und so sind wir nur in der Lage, gut von böse zu unterscheiden. Und dazu bin ich nicht bereit. Das ist einfach eine Form von Macht oder eine Form von Legitimation des Klerus, die ich als absolut abwegig empfinde.
Dazu bin ich ganz eindeutig auch nicht bereit, zumal das ja auch unsere eigene Reflexion, unser kritisches Denken aus der Gleichung völlig ausnimmt. Also an der Stelle ist man ja selbst als Mensch irgendwie, wenn überhaupt, dazu erlaubt zu reflektieren, was könnte Gott als richtiges Handeln erachten, sowas, was dann auch Kant oder so angestrebt hat. Aber die Kirche würde ja idealtypisch eher sagen, das sagt Gott und dem habt ihr zu folgen.
Dem habt ihr zu
folgen. Und gerade diese Dynamik ist natürlich hochgefährlich.
Ich finde diesen Aspekt, diesen universalen Aspekt, so der Schöpfung gegenüber, ich habe das halt als nichts Personifiziertes, aber der Begriff Schöpfung hat auch für mich eine Kraft. Ja.
Definitiv.
Also das ist sowas, diesem Aspekt Schöpfung, dem stehe ich mit Demut gegenüber. Und da würde ich schon auch sagen, dass ich diesem Aspekt gegenüber durchaus auch eine Moralvorstellung habe oder sich eine Moralvorstellung ausgeprägt hat. Aber dieser Aspekt, dass mir eine Macht vorgibt, was jetzt das richtige oder das schlechte Handeln ist, das kannst du ja sehen, wenn dann quasi die Lehre dieser zentralen herrschenden Machtinstanz als Legitimation dient, anderen die Köpfe abzuschlagen. Und was weiß ich was. Das ist ja dann sogar im Sinne dieser Lehre ein gutes Handeln. Und da bin ich raus.
Ja.
Damit will ich nichts zu tun haben.
Also darauf können wir uns mal ganz definitiv einigen. Spannend ist ja, dass heutzutage Moral ja eben so ein sehr umkämpftes Feld ist. Also heutzutage gibt es ja eben diese sehr tief geführten Moraldiskurse, wo ich auch schon mal die Grünen irgendwie reingeworfen hatte, die für mich da sehr zentral zu stehen scheinen.
Denen ja auch immer vorgeworfen
genau.
Mit moralischem Zeigefinger. Ihr macht Politik mit dem moralischen Zeigefinger.
Also sowohl einerseits als eine Politik, die sich vermeintlich eben als auf moralisch erhobenen Grundsätzen erhebt. Andererseits aber eben auch eine Politik, die sehr radikal und scharf dafür kritisiert wurde, eine bestimmte Moral als objektiv zu setzen oder eine bestimmte Moral vorzuschreiben. Und das ist ja eben spannend, wenn man sich dann eben anschaut, dass die grüne Bewegung, mit der ich durchaus auch meine Probleme habe, wo ich auch sagen würde, ich würde bestimmte Veränderungen irgendwie anders anstoßen und vielleicht auch anders argumentieren, dass aber ja diese Bewegung eigentlich quasi nie irgendwelche Moralgrundsätze objektiv vorgeschrieben hat, wohingegen die darauf folgende Gegenbewegung, die eben diese Kritik an die Grünen richtet, angefangen hat, wirklich ganz dezidiert objektive Richtlinien zu erlassen, was zu tun ist und was nicht zu tun ist, und zum Beispiel in Aspekten wie des Genderverbots angefangen hat, ganz klar Meinungsfreiheit einzuschränken und eben vorzugeben, das ist nicht zu tun, moralisch ist es scheinbar falsch zu gendern.
Ja, ich meine, daran, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Und das ist eigentlich in unserer Gesellschaft im Meinungskampf, das ist ja erstmal prinzipiell etwas, was ich gut finde, dass wir in einer so freiheitlichen Gesellschaft leben, dass es diesen Meinungskampf geben darf. Ja. Und damit bin ich einverstanden. Aber man sieht ja genau an diesem politischen Meinungskampf, dass der Begriff der Moral ein ganz wesentlicher ist. Denn wenn du jetzt mit einer bestimmten Agenda, wenn du jetzt die Grünen ansprichst, tatsächlich eine Partei hast, die jetzt auch wieder in Bezug auf die Schöpfung, in Bezug auf Generationengerechtigkeit, all sowas, was moralisch, ja, ethisch, was in Bezug auf Normen, mit denen wir auch aufwachsen, tatsächlich auch geprägt durch ein christliches Weltbild, erstmal mit dem Stempel gut versehen werden. Du kannst gar nicht anders. Ja. Weil du bist ja quasi auch so geprägt, dass du sagst, ja, die haben die Moral auf ihrer Seite. Weil es ist nichts gegen Generationengerechtigkeit zu sagen, es ist nichts gegen Bewahrung der Schöpfung zu sagen. Das sind alles, wenn man von unseren, hier in unserer Kultur geprägten Moraldefinitionen ausgeht, ist das alles gut. Gehört ja. Das zu der Überschrift, das ist richtiges Handeln. Und dann beginnt, damit auch andere Parteien quasi ihren Stich machen können und diesen Trumpf dieser moralischen, nennen wir es auch ruhig, Überlegenheit halt, so quasi in Schnippchen zu schlagen, beginnt moralische Delegitimation.
Ja.
Und dieses Spiel der moralischen Delegitimation, das finde ich bisweilen halt äußerst perfide. Und das arbeitet halt immer mit dem Aspekt, den Bock zum Gärtner zu machen. Da wird dann halt quasi in einem Verhalten eine Inkonsistenz gesucht. So, dann ist quasi so der Einzelfall. Ja? Du hast dann jemanden, vielleicht aus einer konservativen Partei, brauchst gar keinen Namen, der von morgens bis abends sich Bratwürste und Zeug halt in den Hals
neischaut. Brauchst gar keinen Namen. Ne?
Und der fängt dann an zu sagen, ja, die Greta Thunberg, die ist da über den Atlantik geschippert, aber der sie über den Atlantik geschippert hat, ist ja dann auch von Amerika mit dem Flugzeug zurückgeflogen. Das heißt, du suchst dann in Einzelfallbeispielen, suchst du halt eine moralische Inkonsistenz, die du dann total überhöhst, als was Allgemeinverbindliches darstellst und somit halt die Gegenposition moralisch delegitimierst, obwohl dein Verhalten Lichtjahre davon entfernt ist. Ja.
Ja.
Und das ist ein Aspekt des politischen Handelns, das ist an der Tagesordnung.
Ja, ja, ganz, ganz klar. Und diese Debatte wird ja auch aufs Allerintensivste geführt und da ließen sich ja Millionen Beispiele davon abbilden. Und ich finde, dass
gerade den Grünen ja. Gegenüber, ja?
Ja.
Wie du das sagst.
Und ich finde das wirklich, wirklich verrückt, also wie da dann auch von der Gegenseite argumentiert wird, irgendwie, wie das eben delegitimiert wird, genau wie du es richtig gesagt hast. Und das wie man das Gefühl hat.
Millionäre, Milliardäre, was weiß ich, irgendwelche Leute, die halt ihr Schäfchen fünfmal im Trocknen haben, dann sagen, was weiß ich, ja, und Lafontaine, der hat aber auch Geld. Wo ich dann denke, ja, super, mich überzeugst du so nett, aber gut, es gibt wirklich viele, die sich davon auch gewinnen lassen.
Gell? Und ich denke, dass eben offensichtlich diese Einforderung von bestimmten als moralisch erkannten Handlungsmustern, also so wie eben auf die Generationengerechtigkeit zu achten, nachhaltig zu konsumieren, nicht sexistisch zu sein, inklusiv zu sein, diese Aspekte, die irgendwie die Moderne als Werte vermeintlich hochhält und die im Zeitgeist zumindest in den vergangenen Jahrzehnten relativ en vogue wurden, die haben ja jetzt eben zu diesem Kulturkampf geführt von der Gegenseite, die sich davon irgendwie bedrängt fühlt. Und da finde ich es schon mal wichtig einzuwerfen, dass ich das Gefühl habe, dass aber als positive Identität oder als quasi dem gegenübergesetzte positive Moral eigentlich ziemlich wenig kommt. Also es ist eigentlich fast mehr so eine radikale Abwehrbewegung gegen eben diese Kategorien, aber es ist ja dann nicht so, dass gesagt wird, eigentlich moralisch ist das, sondern wenn überhaupt wird gesagt, eben wie du sagst, dieses Whataboutism, hier aber Greta Thunberg ist doch auch mal irgendwo hingeflogen. Also es wird gar nicht gegen argumentiert, sondern das ist ja meines Erachtens fast schon ein Eingeständnis dessen, dass eigentlich dieses, was die Gegenseite da als Moral formuliert, schon einen Punkt hat, wenn man sich schon auf dieselben Argumentationsweisen einlässt, nur dann eben die mit diesen Whataboutism-Sachen gegenwirft. Beziehungsweise, wenn dann von sowas wie Rechten, wie der AfD, eine eigene positive Identität und Moral formuliert wird, boah, da graut's einem aber ordentlich. Da wird dann nämlich eben Inklusivität, einem Kampf gegen Sexismus und Rassismus, ganz blanker, offener Rassismus, Sexismus und Kampf gegen zum Beispiel AusländerInnen und Migranten entgegengestellt.
Ja,
also es ist wirklich hart. Und ja, ich würde aber auch allgemein einfach in Kritik setzen, dass man Moral als so einen individuellen Besitz betrachtet. Also das ist sowas, was mir jetzt auch so ein bisschen in den Kopf kommt, was ja scheinbar dieses objektive Moralverständnis so ein bisschen abgelöst zu haben scheint, obwohl es offensichtlich immer noch diese kulturell wirksamen Mechanismen gibt, dessen, was moralisch ist oder nicht, gibt es ja eben ganz viel diese Debatte über, wer ist jetzt moralisch und wer nicht. Also Moral wird zu so einem individuellen Thema so ein bisschen. Da wird dann eben gesagt, der Markus Söder ist unmoralisch, von vermeintlich vielleicht Linken, und dann sagt der Markus Söder hier, aber ihr seid doch auch mal irgendwo hingeflogen. Also es geht ständig darum zu beurteilen, welches Individuum kann das moralisch sein für sich als Besitz beanspruchen. Und das ist ja auch bei dem Moral Licensing das Thema, dass man eben für sich die Moralität als Besitz beansprucht und dann eben psychologisch das schon so besetzt hat, damit man dann im nächsten Moment wieder unmoralisch handeln kann. Und da würde ich halt eben, also ich finde, das ist was, was wir im Kapitalismus eben mit quasi allem gemacht haben, ist als einen Besitz zu verstehen. Also Eigentum, Arbeitskraft, auch Menschen in den früheren Zeiten und leider Dinge, die auch bis heute nachwirken, People of Color oder Frauen auch als Besitz zu beanspruchen, Rechte als Besitze zu beanspruchen, Freiheiten als Besitz zu beanspruchen.
Und auch die Moral.
Und auch die Moral. Und an all diesen Punkten, finde ich, gibt es bestimmte Gründe, wieso es dazu geführt hat, die an manchen Stellen vielleicht auch fortschrittlich waren, aber im Allgemeinen halte ich dieses Besitzdenken und das immer wieder für sich als etwas, was einem gehört, als Besitz zu denken, für sehr problematisch.
Ja, das ist ein wichtiger Punkt.
Und das führt eben auch zu vielen gesellschaftlichen Konflikten, indem man sich dann gegenseitig an die Gurgel geht, zu sagen, wer hat jetzt hier moralisch gehandelt, anstatt sich mal gemeinschaftlich die Frage zu stellen, welche Moralkonzepte haben wir erzeugt, in welche gesellschaftlichen Verhältnisse haben wir erzeugt und wie ist damit umzugehen. Denn das sind für mich die Fragen, die zu klären sind. Mir geht es nicht darum, ob Markus Söder an einem Tag 37 Bratwürste gegessen hat, auch wenn ich das auch etwas abstoßend finde, sondern mir geht es darum, zu fragen, wie wollen wir gemeinsam unsere Verhältnisse aufrichten? Weil, wie wir ja schon mal an einem Punkt gesagt hatten, also ich vertraue meinem eigenen Geist nicht mal genug, um sagen zu können, das, was ich da denke, das, was ich für moralisch halte, ist wirklich das Erzeugnis meiner freien Gedanken oder was weiß ich. Auch ich bin eben geprägt, auch ich bin ständig dabei, meine eigenen Muster irgendwie mir selbst vorzukaufen. Dann merke ich morgen am nächsten Tag, das war eigentlich Quatsch, was du dir da gedacht hast, das war eigentlich überhaupt nicht moralisch, da habe ich Moral Licensing betrieben oder was auch immer. Und auch ich bin eben zum Beispiel ein weißer Cis-Mann, der von bestimmten Kategorien, von bestimmten Gesellschaftszugehörigkeiten geprägt ist. Auch ich bin davon geprägt, in Deutschland aufgewachsen zu sein. Ganz eindeutig hat das Einflüsse auf mein Moralempfinden. Und dann geht es für mich nicht darum zu fragen, bin ich der moralischste von allen oder bist du es nicht? Sondern dann geht es für mich darum zu fragen, wie erzeugen wir diese Konstrukte? Wie erzeugen wir diese Identitäten gemeinsam? Und sollte das so sein, wollen wir das?
Ja, finde ich sehr gut. Gut gesprochen. Ich finde halt ganz spannend auch den Aspekt, wenn Moral und Freiheit so zusammenkommen. Gell? Wenn du jetzt quasi Menschen moralisch delegitimierst mit dem Anspruch an Freiheit, um aber Freiheit dann tatsächlich einzuschränken. Wenn du dann quasi sagst, eine Gendersprache oder homosexuelle Inhalte in unseren, in unserem Schulunterricht schaden unseren Kindern. Eigentlich eine Form von Vielfalt und Diversität und eigentlich was sehr Freiheitliches, wenn es Vielfalt und Diversität gibt. Aber du schränkst es ein im Namen der Freiheit. So, unsere Kinder sind quasi in ihrer Freiheit bedroht und deswegen nehmen wir jetzt Einfluss auf bestimmte Inhalte, die an die Kinder herangetragen werden. Ja? Das ist an bestimmten Aspekten nötig, ja? Weil es gibt natürlich total amoralisches Verhalten. Und es gibt auch Aspekte, wo wir ganz klar auch wieder mit Mitteln der Empathie erkennen können, wenn wir damit Menschen, vulnerable Gruppen, Kinder, wie auch immer, konfrontieren, dann ist das nicht gut. Ja? Aber dann reframe ich das auch nicht, dass ich da im Namen der Meinungsfreiheit und das, was weiß ich, und der Moral unterwegs bin, sondern dann sage ich ganz klar halt, hier will ich das Recht und Gesetz eine Grenze setzen, weil das sonst zu einem Missbrauch, zu einem Fehlverhalten führt, das schädlich ist. Aber wenn du dann im Namen der Meinungsfreiheit und im Namen, was weiß ich, des Kampfes gegen Cancel Culture oder was weiß ich, dann tatsächlich den Genderstern verbietest, ja, weil das ist ein totales Reframing von dem Aspekt von Meinungsfreiheit oder von Moral. Ja.
Also, ja. Und das zeigt ja eigentlich auch schon.
Du verbietest, indem du anderen unterstellst, sie würden Sprachzwang betreiben.
Sie würden verbieten. Du verbietest real gesetzlich etwas, weil du andere unterstellst, sie würden formell kulturell etwas verbieten.
Ganz genau.
Das ist ja so absurd.
Das ist absurd, ja. Aber das bezieht sich eben auf Moral.
Ja. Ja.
Und so, da siehst du, wie stark, wie kraftvoll dieser Begriff der Moral ist. Das heißt, da gibt es bestimmte Gruppen, die sich von einem moralischen Handeln so unter Druck gesetzt empfinden, so genötigt empfinden, dass sie dann mit Mitteln des Rechts tatsächliche Verbote erlassen.
Ja.
Das finde ich schon auch crazy.
Finde ich auch crazy, wobei ich da dann eben die These in den Raum werfen würde, dass Moral eben eigentlich nicht das ist, was hier das wirkliche Thema ist. Moral ist für mich dann an der Stelle eben ein gutes, hervorgeschobenes Thema oder irgendwie vielleicht auch das Thema, womit die Menschen denken, dass sie sich gerade wirklich beschäftigen, eben diesen Kulturkampf um Moral. Aber für mich ist das, was sozialphilosophisch, sozialtheoretisch betrachtet, unsere Gesellschaft bestimmt und unsere Gesellschaften und Diskurse bestimmt, immer noch ganz eindeutig ein Kampf zwischen verschiedenen Klassen, zwischen verschiedenen Menschen, zwischen verschiedenen Gruppen von Menschen. Das ist das, was da im politischen Feld passiert.
Doch ganz konkret.
Das ist einerseits ein Klassenkampf.
Besitzenden ja, und Nichtbesitzenden.
Zwischen Besitzenden und Nichtbesitzenden. Andererseits aber auch zwischen Cis-Männern und unterdrückten Geschlechtern und zwischen Weißen und People of Color.
Was auch wieder Besitz von Privileg
genau.
Oder Nichtbesitz von
genau.
Privileg heißt.
Genau. Genauso Hammers. Und diese Kämpfe sind die, die ausgeführt werden. Diese Kämpfe, und da bin ich wirklich Marxist, wobei Marx das noch sehr auf die ökonomischen Kategorien verschränkt gedacht hat. Ich würde das über Kategorien wie eben Gender oder Race noch erweitern. Aber da bin ich irgendwie Marxist und würde sagen, diese Themen sind die, die unsere Gesellschaft antreiben. Das ist das, was die Politik auch überdeterminiert. Die politischen Kämpfe, die stattfinden, sind in Wirklichkeit Kämpfe von der besitzenden Klasse gegen die nicht besitzende Klasse. Und das ist eben das, was da ausgeführt wird. Und deswegen, wenn die unterdrückten Menschen sagen, hier, wir möchten Anerkennung, wir möchten zum Beispiel gendern, dann bedeutet das für die herrschende Klasse schon einen derartigen Angriff, dass da eben gegengefeuert werden muss, dass die Privilegien durch die Gesetze gesichert werden müssen. Das ist das, was für mich da essentiell passiert, egal was die Beteiligten irgendwie subjektiv da über Moral schwätzen.
Ja, das ist auch ein sehr guter Punkt. Ich würde sogar sagen, dass man, dass für mich da der Begriff Moral und Ungleichheit, gell, die spielen auch eine ganz wichtige Rolle. Ich würde sagen, dass die Nichtbesitzenden durchaus eine Vorstellung von einem moralischen Verhalten in Bezug auf Ausgleich, in Bezug auf Fairness und Gerechtigkeit haben. Und selbst wenn man das nicht so genau benennen kann, selbst wenn man das jetzt nicht zwingend intellektuell durchdringt oder was auch immer, ist da einfach ein Gespür da. Das heißt, ein moralisches, eine Vorstellung von Moral, die sowas beinhaltet, wie oben, unten, ungleich, irgendwo läuft was falsch. Die Zuordnungen, die können leider bisweilen instrumentalisiert werden, weil dieser Moralbegriff halt eben so schwammig und so dehnbar ist und auch so ausnutzbar ist. Ja, und dadurch kannst du dann Leute gegen wieder andere Gruppen aufbringen, die an diesem Zustand dieser Ungleichheit eigentlich nichts ändern. Aber ich würde sagen, dass Menschen da ein sehr gutes Gespür für haben. Und ich würde auch sagen, dass die Besitzenden selbst auch ein gutes Gespür dafür haben, wie amoralisch dieses Verhalten ist, wie sehr das halt quasi auch so eine Ungleichheit fördert und wo du dann auch dir selbst gegenüber den Moralbegriff, jetzt bin ich kein Besitzender, das ist jetzt vielleicht ein bisschen dünnes Eis, aber so nehme ich das wahr, dass du dir selbst gegenüber als Besitzender den Moralbegriff ein bisschen klein machst, um eine Rechtfertigung für deine Privilegien zu finden.
Und oder aber auch, also das ist ja auch was eben zutiefst die marxistische Philosophie ist, dass die herrschenden Ideen, die herrschenden Moralvorstellungen, die eben die Besitzenden haben, egal was sie subjektiv wollen, gar nichts anderes sein können als Legitimation der Ungleichheit, von der sie profitieren. Mhm. Also alles, also das ist ja auch was erweitert werden kann. Also Marx zum Beispiel hat ja auch gesagt, dass die gesamte Ideenwelt, in der wir herrschen, also jede Epoche, die Ideen, die in dieser Epoche wirksam sind, die Moralvorstellungen, die in dieser Epoche wirksam sind, müssen diejenigen, also die Vorstellungen sein, die die herrschende Klasse stabilisieren. Weil nur über die Ideenwelt kann eine Klasse ja ihre Herrschaft sichern. Weil wenn 10% über 90% herrschen, das müssen sie ja irgendwie damit legitimieren, zu behaupten, das wäre für alle richtig. Und für Marx war quasi dieses gesamte Spiel der Ideenwelt, der Politik, immer davon bestimmt, dass die Herrschenden ihre Interessen als die der von allen verkaufen irgendwie. Und darum, ich glaube, wir sind jetzt auch schon ein bisschen tief in unserem Podcast drin. Es geht so ein bisschen dem Ende zu. Ich gebe dir natürlich gerne auch die Möglichkeit, nochmal dich dazu zu äußern. Aber woran ich dann eben denken musste, ist ganz spannend bei eben genau diesem Thema von Moral, Ungleichheit, Klassen, Herrschaft, ist ein Text von Leo Trotzki. Das war auch ein Akteur der Russischen Revolution, der mit Lenin zusammen einer der Hauptdrahtzieher der Russischen Revolution war und von Stalin dann aber aufs Allerfieseste verfolgt wurde. Und der hat mal eine Schrift geschrieben, die heißt Unsere Moral, Eure Moral und richtete sich eben gegen den Kapitalismus und die liberalen Denker, aber auch gegen Stalin. Und hier bestreitet er, dass es eben allgemeingültige moralische Regeln gibt und sagt, dass die Moral immer einen Klassencharakter hat. Also so ein bisschen das, was wir auch eben schon besprochen hatten. Also Moral ist immer ein Produkt der jeweiligen gesellschaftlichen Verhältnisse und die herrschende Klasse nutzt die Moral, um ihre Macht abzusichern. Und er hat dann eben gesagt, unsere Moral, also in seinem Sinne die Moral, muss immer die der Unterdrückten sein, für ihn war das die Arbeiterklasse, und deren Ziel kann dann eben nicht durch irgendwie moralische Argumentationen oder Reflexionen bewirkt werden, indem man sich auf die Ideenwelt der Herrschenden einlässt, sondern unsere Moral muss der Kampf für Gleichheit sein, egal unter welchen Bedingungen. Und das finde ich eine spannende Perspektive.
Kann ich genauso stehen lassen. Prima. Spannend. Der Begriff der Moral ist wirklich ein spannender Begriff. Gell? Also wir haben uns jetzt hier es kam für mich so eins zum anderen. War wirklich sehr, sehr spannend, so wie viel ich mit diesem Begriff verbinde. So. War für mich sehr inspirierend. Ich danke dir.
Ja, und für mich jetzt auch nochmal spannend zum Denkentwurf, da werde ich jetzt nochmal ein bisschen drüber reflektieren, ist dass ja eigentlich eben, wie gerade gesagt, die Moral oft was ist, was in Besitz der herrschenden Klasse war, wie bei der Kirche, wohingegen man ja jetzt diesem, bei dem, was wir in Bezug auf unsere realpolitischen Verhältnisse erarbeitet hatten, merkt, dass die Moral ja schon ein bisschen auch die Unterdrückten inkludieren sollte. Also das, was moralisch en vogue war die letzten Jahrzehnte, war ja schon eher etwas, was irgendwie
auf jeden Fall
eben inklusiv
so
sein
dieser,
sollte.
Dieser Robin Hood-Gedanke.
Genau. Genau.
So Robin und Hood ist quasi ein sehr moralischer Mensch gewesen.
Ja.
So. Und ich würde sagen, das ist schon was sehr tief geprägt ist in unserer Gesellschaft. Gell? Der Aspekt des Altruismus, der Selbstlosigkeit, nicht nur für sich und die eigenen Zwecke zu handeln, sondern für das Gemeinwohl und für das große Ganze.
Ja. Und da denke ich jetzt gerade so, die herrschende Klasse hat da irgendwie die Gewalt über die Ideenwelt und die Moral verloren und versucht jetzt mit jeder Form von Gewalt sich diese Mächte zurückzusichern.
Ja, spannender Punkt.
Aber gut, wir kommen hier immer weiter ins Quatschen. Ist wirklich ein spannendes Thema und es hat mich sehr gefreut.
Mhm. Ja, dann sage ich bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Die Moral ist eine der ideologischen Funktionen des Klassenkampfes. Die herrschende Klasse zwingt der Gesellschaft ihre Zwecke auf und gewöhnt sie daran, alle jene Mittel als unmoralisch zu betrachten, die diesen Zwecken widersprechen. Leo Trotzki.